Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und jetzt steigen wir nochmal auf die Bühne mit James Levine und dem Boston Symphony Orchestra. Ein kleiner Ausschnitt aus Béla Bartoks Konzert für Orchester, aufgenommen 2007 beim Berliner Musikfest. Ja, da hörte man die große Leidenschaft für die Musik, die James Levine vermitteln konnte. 46 Jahre lang hat er die Geschicke der Metropolitan Opera in New York geprägt. Er war auch Chefdirigent bei den Münchner Philharmonikern und, wie gerade gehört, beim Boston Symphony Orchestra. Bei über 2500 Aufführungen hat er am Pult gestanden. Er hat ungezählte Musikpreise gewonnen, aber am Ende seiner langen Karriere, da stand der Absturz. Die unehrenhafte Entlassung aufgrund von Missbrauchsvorwürfen gegenüber jungen Musikern, die eigentlich seine Schutzbefohlenen waren. Wenn man über James Levine spricht, den US-amerikanischen Stardirigenten, dessen Tod gestern bekannt wurde, dann gibt es immer diese zwei Seiten einer Medaille, die man betrachten muss. Und das können wir jetzt tun mit einem Mann, der ihn aus der gemeinsamen Arbeit kannte, Michael Volle. Bariton an vielen großen Bühnen der Welt, hat er gesungen in Bayreuth, in München, in Berlin und natürlich auch an der Metropolitan Opera in New York. Schönen guten Tag, Herr Volle.
Hallo, Herr Bayer, grüße Sie.
Herr Volle, Ihre erste Begegnung mit James Levine, die war gar nicht auf der Opernbühne, sondern auf einem Konzertpodium, wenn ich das richtig gelesen habe. Wann war das? Wie haben Sie James Levine damals kennengelernt?
Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber es war während seiner Zeit in München als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Und ich hatte das wirklich große Glück, damals einige Konzerte zu machen. Wir machten einen Konzertanten Fidelio mit Carita Mattila, Ben Heppner, Falk Struckmann, René Pape. Dann gab es Moses und Aaron Konzertant. Dann hatte ich ein ganz großes Erlebnis, war ein Kammermusikkonzert mit Jimmy, so nannten wir ihn alle, Jimmy Levine am Klavier, mit Schönberg oder Napoleon, ein ganz schweres Stück. Und aber da hat man ihn halt auch ganz anders, habe ich ihn ganz anders erleben dürfen. Später dann auch noch in Boston mit einem wunderschönen Brahms-Requiem und dann eben später noch, Gott sei Dank, auch auf der Bühne, auch und dann noch mit Meistersinger an der Metropole.
Genau, 2014 war das. Ne? Da ja, haben Sie den Hans Sachs gesungen, gewissermaßen Ihre Leib- und Magenrolle. Klar, für James Levine war das ein Heimspiel in New York. Für Sie sicherlich auch einer der Höhepunkte Ihrer Karriere. Wie war das? Können Sie sich noch an diese Zeit erinnern?
Oh ja. Also ich meine, zu den Vorsingen damals oder zu der ersten Situation. Klar, wenn man, obwohl ich schon lange im Geschäft war, wenn man dann auf so eine lebende Ikone trifft, da ist man zuerst mal wahnsinnig befangen und er war unglaublich freundlich, zuvorkommend, ganz normal. Es gibt ja auch andere Kollegen, die da ein bisschen eine andere Attitüde haben, aber er war wirklich sehr, sehr umgänglich, absolut freundschaftlich und hat einem jegliche Angst sofort genommen und dann auch ganz wunderbar gearbeitet. Und das damals in New York im Dezember 14 war sehr besonders, weil da war eine ganze Serie von Meistersingern und ich wurde eingeladen, für zwei Vorstellungen rüberzukommen. Eine davon war dann eine sogenannte HD-Performance, die weltweit in den Kinos übertragen wurde. Und ich hatte keine Orchesterprobe, ich hatte keine Bühnenorchester-Chorprobe, aber mit ihm bin ich das sehr intensiv durchgegangen und das war ganz partnerschaftlich, kameradschaftlich, es war wunderbar. Und dann die Vorstellung, nicht nur, weil es so ein großes Haus war, sondern wirklich, weil es natürlich auch für mich ein ganz besonderes Stück ist. Und dann diese Rolle mit ihm, dem sein legendärer Ruf vorauseilte, als einer der, sagten viele Kollegen, einer der größten Opernkomponisten unserer Tage, unserer Jahrzehnte, war, und es war so, weil er wirklich schon damals im Rollstuhl sitzend sich gar nicht mehr aufstehen, verbeugen konnte. Er saß schon beim Einlass des Publikums auf seinem Platz und er saß da unten und ich war ein Meistersinger, ist ein langes Lied. Er war schon damals sehr gebrechlich, aber wenn er dirigierte, eine Intensität, eine Energie, das war unglaublich und ein Strahlen, ein Mitatmen aus dem Graben, das war unbeschreiblich und am Schluss, das werde ich wirklich meinen Lebtag nicht vergessen, das war, ja, muss ich so sagen, eine sehr schöne Vorstellung, eine sehr gut gelungene Vorstellung und ich stand da und habe ihn da gesehen und er hat wirklich mir applaudiert von unten und sehr, sehr lieb gelächelt und wir haben dann auch noch plötzlich in meiner Garderobe klingelt das Telefon und er hat plötzlich angerufen und hat gesagt nochmal, wie toll es war. Also, das waren schon sehr, sehr wichtige und erhebende Momente, das muss ich sagen.
Also da hört man doch das Schwärmen, auch das, ja, die Begeisterung über das musikalische Genie, mit dem Sie da gearbeitet haben. Nun gibt es ja auch die andere Seite von James Levine, das habe ich vorhin angesprochen, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die dazu geführt haben, dass er nach über 4 Jahrzehnten gefeuert wurde von der Metropolitan. Eigentlich ja, von jetzt auf gleich hat keiner mehr mit ihm gearbeitet. Als Sie das gehört haben, hat Sie das damals überrascht, vielleicht sogar erschüttert, diese Nachricht?
Natürlich sehr erschüttert. Auf der einen Seite also, dass dieses Ende von ihm, weil das war natürlich das künstlerische Ende von ihm, weil sowas überlebt niemand. Vor allem auch in Amerika nicht. Aber es gab auch schon zu Zeiten seiner Münchner Tätigkeit und so immer diese Gerüchte, die gab es jahrzehntelang. Das ist jetzt ein anderes Thema, wie damit umgegangen wurde an den einzelnen Stellen, wo er wirkte. Aber ich muss sagen, natürlich mit zunehmendem Alter auch, ich war auch hin und her gerissen. Weil das war natürlich schon im Hinterkopf, aber die Möglichkeit, mit ihm arbeiten zu können, hat am Beginn das einfach überdeckt. Das gebe ich auch zu, das muss ich auch auf meine Kappe nehmen.
Hat da vielleicht der Star-Ruhm, der ihm ja immer begleitet hat, dann auch ein bisschen das gesunde Urteilsvermögen, also ich meine jetzt nicht Sie persönlich, aber auch an den entsprechenden Stellen, das ein bisschen überdeckt?
Es ist, ja, also muss man so sagen, weil ich habe mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht und mit vielen Leuten geredet und unser Gewerbe ist nicht frei von vielen Fehlverhalten, das wissen wir. Und jeder muss selber entscheiden, wie er mit all dem umgeht. Und es gibt Narzissmus, es gibt wirklich Arroganz, es gibt Ungerechtigkeiten, das ist alles schon an sich ganz furchtbar. Aber für mich gibt es auch natürlich, weil ich Vater bin und vielleicht dort noch empfindsamer oder empfindlicher bin, sage ich so. Es gibt einfach eine Nulltoleranzgrenze und das ist eben dieser Umgang mit Anvertrauten, mit Minderjährigen. Und das ist, da gibt es keine Toleranz. Da kann man nicht sagen, was für ein Genie, sage ich. Ich kann nur von mir reden.
Herr Voller, jetzt ganz zum Schluss noch ganz kurz. Wie gehen Sie jetzt, ich meine, jetzt ist die Nachricht seines Todes da. Es gibt ja ehemalige Fans, die sagen, sie haben alle Schallplatten mit Levine weggeworfen. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, nein, man muss das trennen. Wie gehen Sie damit um? Legt sich das Wissen um den Menschen Levine über seine Kunst für Sie persönlich?
Radiert es nicht aus für mich. Aber ich kann es nicht mehr unbeschwert genießen. Diese Erinnerung auch, die ist da und ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber sie ist sehr, sehr eingetrübt und ja, dunkel geworden und das ist leider so.
Das sagt der Opernsänger Michael Volle über James Levine. Gestern wurde bekannt, dass der US-Dirigent am 9. März in seiner Heimatstadt Palm Springs in Kalifornien gestorben ist, im Alter von 77 Jahren. Herr Volle, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.